Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Live von der Leipziger Buchmesse. Mit Corbinian Frenzel.
Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag. Leipzig ist zurück und wir sind zurück auf der Buchmesse mit Studio 9, heute mit zwei Gästen. Der eine hat ein Buch geschrieben, über das viel geredet wird und offenbar wird es auch viel gelesen. Es ist seit Wochen auf der Sachbuchbestenliste auf Platz 1, nämlich dieses Buch, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Der Leipziger Literaturwissenschaftler Dirk Oschmann, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Und auf der Deutschlandfunk Kultur Buchmessenbühne begrüße ich Linda Teuteberg, brandenburgische FDP-Politikerin, Bundestagsabgeordnete, Mitglied des Bundesvorstands. Sie waren mal Generalsekretärin Ihrer Partei und haben mir gesagt, ich muss unbedingt über dieses Buch sprechen mit Herrn Oschmann. Deswegen genau. Sind Sie heute hier. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Danke.
Ich kann auch schon mal so viel verraten. Wir haben vorher gesprochen, Linda Teuteberg geht bei vielen Punkten mit, aber es gibt so einige Punkte, über die möchte sie auch wirklich gerne mit Ihnen vielleicht sogar streiten. Darauf bin ich sehr gespannt. Wobei ich habe zum Anfang vielleicht einen persönlichen Gedanken. Wir können uns die ganze Debatte sparen über Ost und West. Hat Deutschland nicht längst etwas Neues gefunden? Also wo sich Ost und West ganz Deutschland einigen können, dass es da nicht schiefläuft, nämlich Berlin, Linda Teuteberg, die Hauptstadt.
Da läuft manches schief, das stimmt, aber ich finde trotzdem, dass das Buch eine wichtige Debatte weiterführt und dass es sich lohnt, darüber zu streiten.
Okay, ich merke schon, Sie haben keine Lust, über Kai Wegner und das Wahldesaster zu sprechen. Dirk Oschmann, was ich ja da interessant finde, Berlin ist ja insofern sozusagen der Schmelztiegel der deutschen Einheit, Ost und West zusammen. Und wenn man sich die beteiligten Personen anguckt, dann ist das ja letztendlich auch so ein bisschen so eine Geschichte. Kai Wegner, Spandau, also ich glaube, mehr West-Berlin geht nicht. Franzi aus Frankfurt oder da helfen wahrscheinlich viele der Dinge, die Sie da beschrieben haben, gar nicht so sehr für die Analyse, oder?
Da helfen manche Dinge auf jeden Fall nicht, aber man kann ja auch andere Dinge betrachten, zum Beispiel, dass es in Berlin Institutionen gibt, die Häuser in beiden Teilen der Stadt haben und dann trotzdem unterschiedliche Löhne zahlen, auch 33 Jahre nach der Einheit, und dann können die Mitarbeiter nicht umgesetzt werden vom Ostteil der Stadt in den Westteil und von dem Westteil in den Ostteil, weil es eben die unterschiedlichen Tarife gibt. Und das finde ich einfach skandalös. Und das ist ja eine Form der politischen Spaltung innerhalb einer Stadt, innerhalb der Bundeshauptstadt. Dass das noch besteht, finde ich einfach nicht hinnehmbar.
Okay. Sie hören, Dirk Oschmann führt uns in dieses Thema heute, das wir hier besprechen. Wir müssen über den Osten, nein, wir müssen über den Westen sprechen. Ich glaube, das ist Ihr Impuls. Und das werden wir tun hier auf der Buchmesse in Leipzig. Ein herzliches Willkommen an Sie hier, meine Damen und Herren, und natürlich an alle, die uns jetzt live im Radio zuhören oder heute auch im Podcast. Ich glaube, Willy Brandt wäre traurig, wenn er wüsste, dass man fast 33 Jahre nach der deutschen Einheit nochmal so ein Buch auf dem deutschen Büchermarkt hat, das ja dazu auch offenbar wirklich gelesen wird, auf jeden Fall gekauft wird. Herr Oschmann, ich denke, Sie haben Ihre Gründe. Warum haben Sie das geschrieben?
Ich habe das geschrieben, weil ich im Umfeld der Jubiläen 2019 und 2020 des Öfteren gebeten worden bin, auch mal aus meiner Sicht zu diesen Dingen Stellung zu nehmen. Und weil ich doch zunehmend kritisch betrachte, dass dem Osten beispielsweise, also man kann natürlich verschiedene Antworten geben, die will ich zuerst geben, dass dem Osten unterstellt wird, demokratiefeindlich zu sein, demokratieunfähig zu sein, aufgrund seiner angeblichen, nicht ausrottbaren Diktatursozialisation. Was ich aber umgekehrt beobachte, ist, dass der Osten doch in vielen Feldern nicht angemessen repräsentiert ist in dieser Demokratie, dass er nicht angemessene Lebenschancen erhält, dass er nicht Chancen Teilhabe, Chancen im angemessenen Ausmaß erhält und dass er den Eindruck bekommen muss, diese Demokratie, die doch auch für ihn da sein soll, angemessen mitgestalten zu können. Und eine Demokratie, die einem nicht ermöglicht, mitzugestalten, der wird man natürlich auch skeptisch gegenüberstehen, da wird man vielleicht sogar den Rücken kehren. Und das halte ich für ein gewaltiges demokratietheoretisches und praktisches Problem, das das ganze Land betrifft und eben nicht nur den Osten, sondern uns als Deutschland.
Linda Teuteberg, Sie sind Politikerin aus Brandenburg, 1981 geboren in Königs Wusterhausen, also in der DDR. Braucht es ein solches Buch?
Also der Titel des Buches hat mich zunächst sofort interessiert, weil ich einerseits, wenn man es als Frage formuliert, durchaus eher mit Nein beantworten würde. Der Osten ist jedenfalls nicht nur eine westdeutsche Erfindung. Ich habe eher beobachtet, dass in den 90er Jahren insbesondere die damalige PDS, heutige Linke, das selber sehr stark gefördert hat, so eine Art Ostidentität zum Thema zu machen, auch um sie politisch zu bewirtschaften und sich zum Anwalt der Ostdeutschen zu erklären, das als so eine Art Monopol zu benutzen. Aber mich spricht das Thema an, es spricht eine wichtige Sache an, weil ich erlebe, dass, obwohl ich mich selber gar nicht vordergründig als Ostdeutsche definiere, sehe, eigentlich sogar genervt bin, wenn manche das so vordergründig machen, habe ich in den letzten Jahren beobachtet, dass es trotzdem zu sehr vielen Zuschreibungen führt. Und zwar, die unabhängig vom individuellen Verhalten, der individuellen Leistung sind. Und insofern finde ich, dass Herr Oschmann da einen Punkt hat, dass oft kollektive negative Zuschreibungen zu Ostdeutschen gemacht werden. Ich finde nur, dass die Antwort darauf sein sollte, dass unser Ziel, finde ich, ist Normalität im besten Sinne. Das bedeutet für mich, dass die Herkunft eines Menschen weder Makel noch Verdienst ist und dass auch Ostdeutsche Selbstbewusstsein ohne Selbstgerechtigkeit an den Tag legen sollten, genauso wie Westdeutsche auch. Aber ich finde, es gibt was zu besprechen und ich bedauere, dass das in den letzten Jahren zu wenig stattgefunden hat, dass wir über deutsche Einheit jahrelang zu sehr auch nur über Geld und Transferleistung und Infrastruktur gesprochen haben und zu wenig über Prägungen, über unterschiedliche Erfahrungen, aber auch, was sollten wir miteinander besprechen, damit wir dann so ein, finde ich, gesamtdeutsches Geschichtsbewusstsein, gesamtdeutsches Gedächtnis haben, auch kulturell, das sprechen Sie ja in Ihrem Buch an, auch um heutige politische Fragen aus einem gemeinsamen Bild der Geschichte, aus einem gemeinsamen antitotalitären Konsens zu besprechen. Allerdings ein Punkt, wo ich ganz klar widersprechen muss, das ist dieses Gerede von Demokratiesimulation oder Totalausfall der Teilhabe. Ich denke, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Habe ich mir extra vermerkt. Dafür nehmen wir uns extra mal bestimmt 5-6 Minuten. Ich würde nochmal gerne bei der Grundanalyse bleiben, Herr Oschmann. Sie beschreiben das ja auch in einem relativ, haben Sie ja auch selber eingeräumt, in einem eher wütenden, zornigen Ton. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das ist so eine Kolonisierungsgeschichte. Mhm. Da kam der Westen und hat dem Osten letztendlich irgendwie aufgedrückt, wie es sein soll. Ich will jetzt nicht so sehr in die Geschichte einsteigen, aber 1990, da gab es ja auch einen ganz klaren Wunsch, einen Mehrheitswunsch in den ersten Wahlen, in den verschiedenen Wahlen, auch in den Landtagswahlen, aber vor allem natürlich bei der ersten freien DDR-Volkskammerwahl, wo ja eine große Mehrheit gesagt hat, bringt uns den Westen so schnell wie möglich. Wir wollen eigentlich gar keine Verbindungslinie mehr haben. Ich habe den Eindruck, das haben Sie so ein bisschen geflissentlich weggelassen.
Ich beschreibe ja nicht die Zeit um 1990, sondern ich beschreibe unsere Gegenwart. Das ist erstmal ein wichtiger Punkt, aber ich beschreibe natürlich in Teilen, wie diese Gegenwart eigentlich Gegenwart hat werden können. Und natürlich ist es so gewesen, dass der Osten Westen werden wollte. Das ist überhaupt keine Frage. Auch ich wollte in den Westen, ich wollte daran partizipieren. Ich bin dann sofort in die USA zum Studium gegangen. Ich wollte an diesem Westen teilhaben. Ich wollte die Lebenschancen, die der Westen bietet, natürlich auch nutzen können. Ich habe sie nutzen können, weil sie mir geboten worden sind, aber vielen anderen eben nicht. Trotzdem ist es so, dass ich natürlich wahrnehme, wie die Lebenschancen im Osten besonders niedrig sind im Vergleich zum Westen. Da gibt es auch Studien dazu, die das nach wie vor dokumentieren. Es zeigt sich auch im Rückgang der Führungsposition seit 2016. Da gibt es eine Vergleichsstudie. In der Studie wird auch festgestellt, dass Karrieren entweder im Westen stattfinden oder über Stationen in dem Westen. Das heißt, ich muss im Grunde meine Kinder wegjagen, wenn sie adäquate Lebenschancen haben wollen, damit sie den Makel ihrer Ostherkunft loswerden. Und ich finde, das ist tatsächlich für eine Demokratie kein haltbarer Zustand. Und die Repräsentationswerte, die Teilhabewerte liegen im Wesentlichen bei 2-4% in den meisten gesellschaftlichen Teilbereichen und eben nicht bei 18 oder 19%, wie es eigentlich sein müsste.
Ja, Sie beschreiben aber auch zum Beispiel oder bemängeln das, dass man damals sich die Chance genutzt hat, eine gemeinsame neue Verfassung zu schreiben oder auch selbst an die Nationalhymne ranzugehen. Mhm. Ich hatte mal die Gelegenheit das war zum 30. Jahrestag des Mauerfalls, mit Lothar de Maizière und Wolfgang Schäuble auf einem Podium zu sein. Und er erzählte Wolfgang Schäuble, wie er dann manchmal in seine westdeutschen Landesverbände der CDU gegangen ist, ja, Baden-Württemberg, und das nur mal so angetippt hat, ja, könnten wir. Und da dann aber ganz stark die Rückmeldung kam, warum sollten wir dann jetzt einen Prozess eingehen, bei dem diejenigen, die sozusagen dieses gemeinsame Deutschland jetzt wollen auf DDR-Seite, sagen, das wollen wir und das brauchen wir gar nicht. Also ich glaube, in der Sache liegt vielleicht mehr Ursprung der heutigen Probleme, auch wenn Sie natürlich zu Recht auf die heutigen Probleme hinweisen, als dass man das so geflissentlich zur Seite schieben kann.
Nein, das ist natürlich ein Riesenproblem, dass man den Eindruck hatte, hier soll nicht gemeinsame Sache gemacht werden, sondern eine Seite bleibt so, wie sie ist und die andere hat sich gefälligst anzupassen, weil sie das ja so wollte. Aber was der Osten ja nicht wollte, war, in eine Demokratie hineinzukommen, an der man nicht mitwirken darf im angemessenen Maß. Das ist das Problem. Natürlich wollte man Westen haben, aber natürlich wäre es symbolpolitisch und gesellschaftspolitisch sicher wichtiger gewesen und richtiger gewesen. Man hätte sich eben eine neue Verfassung gegeben und man hätte über eine neue gemeinsame Hymne nachgedacht. Das hätte ich für adäquat gehalten und der Osten hätte damit ein wichtiges Signal bekommen, dass er hier mitgemeint ist und mitmachen können soll. Und diese Art des Ausschlusses findet ja nach wie vor statt. Natürlich kann man darüber reden, ob man das differenzierter darstellt, aber es ist ganz klar, dass mein Ton einen strategischen Zweck hat, nämlich den Diskurs in Gang zu bekommen und nicht zu sagen, naja, man könnte hier noch ein bisschen genauer hinsehen und da. Und dann löst man scheinbar die Probleme in Luft auf. Jedenfalls behandelt man sie so, als müsste man nicht weiter drüber reden. Und das finde ich problematisch. Und deshalb habe ich auch diesen Ton angeschlagen, der einen klaren strategischen Zweck hat.
Okay.
Linda Teuteberg? Also ich finde, hier muss man klar unterscheiden zwischen einem tatsächlichen Befund und der Frage, was sind Absichten dahinter oder wem macht man Vorwürfe oder vielleicht auch manchmal verzichtet man besser auf Vorwürfe. Denn klar ist, tatsächlich eine schnelle Wiedervereinigung, das war der klare Mehrheitswille der Menschen in der damaligen DDR und zwar auch mit sehr vielen Dingen, die schnell kommen sollten. Also gerade auch im Bereich Renten und anderem. Also eine wirklich langsames Zusammenwachsen war ja wirklich nicht gewünscht, sondern man wollte in vielen Bereichen auch sehr schnell den westdeutschen Standard haben. Unsere Nachbarn in Mittelosteuropa, in Polen, in Tschechien, die haben es natürlich naturgemäß anders erlebt, weil sie nicht von einem Teil des Landes sozusagen sich mit dem wiedervereinigt haben, sondern als ganzes Land den Umbruch nach der Überwindung der Diktatur gehabt haben. Die haben aber auch sehr viel mehr Härten, soziale Härten ohne Abfederung durchlebt in dieser Zeit, in den letzten 30 Jahren. Also es ist schon so, dass die Menschen im Osten ja selbst eine sehr schnelle Wiedervereinigung wollten. Deshalb finde ich, hilft uns das nicht weiter, daraus nachträglich eine vermeintliche Strategie des Westens zu machen und das vorzuwerfen. Ich finde, es gehört zu einem ehrlichen Befund dazu, dass die Menschen, und zwar sowohl die Menschen, die so viel zu bewältigen hatten in dieser Zeit, also oft Existenzsorgen, viele Neuorientierungen, die Sie auch beschreiben, dass die keine Zeit hatten oft für Symboldebatten oder sich jetzt mit Fragen politischer Bildung zu befassen. Und auch die Politiker, wo ich auch, finde ich, nicht nur, sollte man nicht nur Negatives immer unterstellen, die hatten auch eine Menge zu tun damit, diese Rechtsangleichung, viele infrastrukturelle Themen zu lösen. Und insofern waren auch wirklich viele in den ersten Jahren ja erstmal mit sehr dringlichen Themen befasst. Also nicht alles, was man zu Recht heute bedauern kann, ist ja Ergebnis von irgendeiner bösen Strategie oder bösem Willen, sondern ich finde, man kann darüber sprechen, dass da manches liegen geblieben ist oder auch vernachlässigt wurde, auch emotional. Kulturelle Fragen, aber ohne, dass das immer die Strategie oder das vorwerfbare Fehlverhalten von jemandem war, sondern zum Teil liegt das in der Natur einer solchen Umwälzung.
Lieber Herr Oschmann, Sie stellen das ja da mit Statistiken und Zahlen, die man ja auch leider kennt. Sie haben sie nochmal zusammengefasst, also der niedrige Anteil von Ostdeutschen in Führungspositionen, ganz egal wo, Staat, Wirtschaft, Universitätsbereich. Aber Sie machen ja auch so ein paar kleine Beobachtungen. Ich habe eine da gesehen, da würde ich auch Sie gerne mal fragen, Frau Teuteberg, aber auch vielleicht Sie im Publikum durch Ihre Reaktion. Sie haben beschrieben den Abschied von Angela Merkel und den Farbfilm, den berühmten Farbfilm, und haben das so aufgeschrieben, dass das als Kuriosität abqualifiziert wurde. Habe ich gar nicht so empfunden, sondern eigentlich als nochmal ein Schmunzeln darüber, dass uns diese Kanzlerin am Ende auch nochmal überrascht hat.
Wollen Sie zuerst?
Also gern. Mein Eindruck war, dass tatsächlich das vielleicht Fremdeln oder die Schwierigkeiten, dieses Lied zu spielen, mehr damit zu tun hatte, dass eine Militärkapelle, Orchester nicht gewohnt ist, diese Art Musikstil zu spielen. Nicht speziell, dass es ein Song einer ostdeutschen Interpretin ist. Also ich glaube, das halte ich für eine Überinterpretation. Trotzdem ist vieles, was über Angela Merkel geschrieben, gesagt wurde, durchaus Ausdruck auch von seltsamen Zuschreibungen, von einem offenbar schwierigen Umgang da. Aber ich finde es ganz wichtig zu differenzieren. Ich wehre mich genauso wie Herr Oschmann dagegen, dass man zum Beispiel Ostdeutschland sozusagen zur Bad Bank für alle Schwierigkeiten, die wir heute haben, macht. Aber es ist genauso wenig überzeugend, sich damit entlasten zu wollen, zu sagen, dass das politische Personal, zum Beispiel der selbsternannten Alternative, doch jetzt aus dem Westen käme. Das ändert an der Verantwortung fürs eigene Wahlverhalten und auch übrigens für die Frage, ob man sich selber in einer Demokratie auch zur Wahl stellt, auch als Mensch aus Ostdeutschland. An dieser eigenen Verantwortung, die man auch hat, ändert das einfach nichts, sondern die Auswahl besteht. Und wer stellt sich zur Wahl, wer macht ein Angebot, wer begibt sich auch in die Meinungskämpfe unserer Zeit, das liegt auch an jedem und jeder selbst. Und ich finde, da sollten wir genauso selbstbewusst wie ehrlich miteinander sein.
Ja, schon mal noch.
Gut, es gäbe verschiedene Punkte darauf zu antworten. Ich will das Letzte herausgreifen. Man muss ja erst mal verstehen, warum, wenn Sie jetzt von der AfD sprechen, die AfD-Wählerschaft in Sachsen und in Thüringen und wohl auch in Sachsen-Anhalt im Wesentlichen aus den jüngeren Leuten besteht, nämlich der 18- bis 35-Jährigen und eben nicht der Älteren, die im Wesentlichen noch in die traditionellen Parteien wählen. Da muss also doch offenbar in den letzten 30 Jahren etwas massiv falsch gelaufen sein, wenn die Jüngeren den Eindruck haben, diese Partei wählen zu sollen. Sonst kann man das nicht erklären. Das kann man nicht einfach damit erklären, dass sie irgendwie diktatursozialisiert werden oder in irgendeiner Weise anders durch den Osten beschädigt, sondern da muss man die Realpolitik der letzten 30 Jahre in Angriff nehmen und sich das näher ansehen. Und da muss man auch ganz klar von dem Versagen der politischen Parteien sprechen, die ein Vakuum haben entstehen lassen, in das die AfD dann offenbar vordringen konnte. Das ist ja ein Faktum, das sich immer wieder zeigt. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, es gibt nicht überall bösen Willen, aber es gab eine Reihe von Entscheidungen, die schlechte Langzeitwirkungen erzeugt haben, wie zum Beispiel der radikale Elitenwechsel, der 1990 stattgefunden hat und der dafür sorgt nach wie vor, dass sich die westdeutschen Eliten aus sich selber heraus rekrutieren, auch im Osten, dass zu wenig Leute aus dem Osten in diese Positionen aufrücken können. Und natürlich hat es in den 90er Jahren auch Wortprägungen gegeben wie Ossi-frei oder Entosten, die ganz klar zeigen, dass es hier auch Akteure gab, die darauf hingearbeitet haben, den Osten aus diesen Positionen zu drängen, aus diesen Entscheidungspositionen. Das sind ja keine Erfindungen von mir, sondern das sind ja alles vielfach belegte Zusammenhänge, die man nicht außer Acht lassen kann.
Ich finde es schön, was so alles entstehen kann, wenn man nach dem Farbfilm fragt an Debatten. Das sind ganz spannende Fragen, die nehmen wir gleich nochmal hier intensiver auf der Leipziger Buchmesse heute mit dem Autor Dirk Oschmann und der FDP-Politikerin Linda Teuteberg. Ich hatte mich ja schon gefragt, als wir hier uns für die Buchmesse verabredet haben, Thema Ost-West, ist das eigentlich noch wirklich so ein Debattenthema? Dann kam natürlich das Buch von Dirk Oschmann, das hat er schon mal bewiesen. Und dann kamen noch Tweets vom Springer-Chef Matthias Döpfner. Ich zitiere nur mal ganz kurz. Die Ossis werden nie Demokraten, konnten wir da ja lesen. Linda Teuteberg als FDP-Politikerin und ja eben auch Brandenburgerin, Ostdeutsche. Hat sie das eigentlich sehr geärgert oder konnte Döpfner den Ärger auch ausgleichen? Er hat ja der Bild auch angewiesen, dann die FDP so ein bisschen zu pushen bei der Bundestagswahl.
Also jetzt mal abgesehen von einer, sage ich mal, medienethischen Debatte über die Frage, wie man mit dieser Art Kommunikation umgeht, was da sich gehört oder nicht mit privaten Nachrichten, ist natürlich ein bisschen dieser Unmut für mich nicht so überraschend. Und sowas hört man natürlich auch manchmal im Gespräch, wenn einige sich über Wahlergebnisse aufregen. Mir ist wichtig, dass die Menschen im Osten unseres Landes sind ja nicht homogen. Die sind nicht eine einheitliche Masse. Und im Übrigen wählt auch die Mehrheit sehr wohl demokratische Parteien und ist der Demokratie zugetan. Das ist mir ganz wichtig. Nur genauso wichtig ist mir, wir können uns eben nicht entlasten. Ich habe es vorhin schon mal gesagt mit der Frage, ob manches Führungspersonal in Parteien, die wir kritischer sehen, die wir nicht auf dem Boden des Grundgesetzes sehen, ob die jetzt aus dem Westen kommen oder nicht. Das ändert an dem Wahlverhalten oder an der mangelnden Engagement einiger für die Demokratie nichts. Ich finde, uns würde weiterbringen, wenn wir mehr Wertschätzung für diejenigen zeigen, die sich engagieren für die Demokratie, die sich auch die ein Angebot machen, sich damit auch öffentlicher Kritik, öffentlichem Meinungswettbewerb und Kampf sozusagen aussetzen und die ermutigen, statt jetzt irgendwie pessimistisch, fatalistisch so zu tun, als gäbe es nicht Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Das ist nicht einfach, aber wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, dass ostdeutsche Bevölkerung auch genau anteilig repräsentiert ist, dann ist es über die Wahlen zu Parlamenten. Und da will ich ermuntern, sich in die Debatte und in den Wettbewerb zu begeben und zu kandidieren. Hätte ich nicht gesagt, ich kandidiere in Brandenburg, bewerbe mich für den Spitzenplatz meiner Partei, dann wäre auch ein älterer Herr aus Nordrhein-Westfalen auf diesem Mandat im Bundestag heute, wenn ich nicht ein alternatives Angebot gemacht hätte. Mhm. Aber das müssen Ostdeutsche auch selbst tun, ein Angebot machen.
Dirk Oschmann, Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Buch und sagen, naja, so in den Parlamenten ist ja die Repräsentanz sogar einigermaßen gegeben, weil da halt gewählt wird und nicht ausgewählt, in vielleicht nicht ganz so transparenten Gremien oder mit ganz so transparenten Kriterien. Aber Sie schreiben auch, und vielleicht bin ich da wieder bei dem polemischen oder etwas stärkeren Ton, den Sie ja auch gerade begründet haben, aber Sie schreiben von einem Totalausschluss von demokratischer Mitgestaltung. Mhm. Das ist natürlich schon relativ hart im Urteil. Und ich würde sagen, Linda Teuteberg und ja nicht nur Sie sind ja auch ein Gegenbeispiel.
Ich wiederhole mich da gern nochmal. Natürlich hat diese Zuspitzung etwas Ungerechtes und das soll sie auch haben, damit man anfängt, das mal wahrzunehmen. Und dann kann man ja widersprechen und man kann sich Argumente überlegen. Ich finde es erstmal wichtig, dass die Zuspitzung ja doch den Diskurs in Gang gesetzt hat. Deshalb sprechen wir ja auch hier, wenn ich das in der üblichen moderierenden Weise gemacht hätte, hier gibt es gute Beispiele und da haben es welche geschafft und hier gibt es ein bisschen was Negatives. Das Buch wäre nicht mal rezensiert worden in irgendeiner Form. Jetzt ist doch eine andere Form von Aufmerksamkeit da, eben aufgrund der Tatsache, dass ich mit einem groben Keil vorgegangen bin. Mhm. Und das finde ich auch absolut legitim in diesem Zusammenhang, der hart umkämpft ist. Und natürlich ist es auch so, wenn Sie mit dem Ostbeauftragten Herrn Schneider sprechen oder seinem Stab, die finden eben, dass es auch in der Politik noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Und natürlich geht es in der Politik noch besser, aber was machen Sie denn, wenn Sie in diesen anderen Teilbereichen sind, in der Wirtschaft, in der Jurisprudenz, an den Universitäten, bei der Bundeswehr oder in den Medien, wo dann eben tatsächlich die Netzwerke viel wichtiger sind, aus denen der Nachwuchs rekrutiert wird. Was wollen Sie da als Ostdeutscher, wenn ich denn so reden darf, machen, um in diese Positionen hineinzukommen? Sie können sich da engagieren, Sie können sich zur Verfügung stellen. Sie werden aber aufgrund dessen, was der französische Soziologe als Habitus beschrieben haben, immer im Nachteil sein. Sie werden rausfallen aus den Zusammenhängen. Und es gibt ja Beispiele, dass die ostdeutschen jüngeren Leute beispielsweise sich viel weniger auf die politischen Stiftungen bewerben, die es gibt. Es gibt weniger Bewerber. Woran liegt das? Prozentual. Das liegt unter anderem daran, dass sie den Eindruck haben, keine Chance zu haben, weil sich die Erzählungen der Eltern und der Großeltern so übertragen haben, dass das eben die Grunderfahrung ist, nicht beteiligt zu werden, keine Chance zu haben. Das heißt, es gibt so eine Art vorauseilende Resignation, weil man denkt, das ist gar nicht für uns gemacht, das ist Teil des Problems. Ja, es gibt sozusagen das Problem des Ausschlusses. Es ist natürlich kein Totalausschluss, das ist natürlich eine ungerechte Behauptung, die soll aber auch ungerecht sein.
Okay.
Ja, das ist
aber krank. Was folgt auf den Zorn und auf diesen diese Überzeichnung? Ja. Ich höre Linda Teuteberg gesagt, es gibt keinen anderen Weg, wir müssen das selbst anpacken, also Selbstermächtigung, wir müssen uns in diese Rolle spielen. Aber da haben Sie Zweifel, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ohne Selbstermächtigung geht gar nichts.
Ja. Also das ist der erste Schritt.
Geht gar nicht. Man darf sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen.
Ja. Aber da, also reicht das?
Das muss natürlich aus meiner Sicht erstmal ein allgemeines Bewusstsein für diese Problemlage da sein. Und es gibt ja Felder, in denen diese Problemlagen erkannt werden. Deshalb haben wir eine Gender-Debatte, deshalb haben wir Diversifizierungskampagnen, deshalb haben wir Inklusionsprogramme und alles Mögliche, weil ein Bewusstsein dafür gebildet worden ist. Aber der Osten kommt in diesen Diversifizierungszusammenhängen nicht vor. Mhm. Das wird nicht thematisiert. Und es wird auch nicht als solches anerkannt in irgendeiner Form.
Es wird unter anderem durch einen Ostbeauftragten immer mal wieder thematisiert, bei dem Sie sagen, den würden Sie eigentlich am liebsten abschaffen.
Den würde ich abschaffen.
Ja?
Ja. Und wer thematisiert? Aber ich habe inzwischen auch gelernt, dass ein Großteil der Leute im Osten es gut findet, dass es ihn gibt, weil sie dadurch politisch sichtbar sind und weil klar ist, der ist für sie da und der macht was für sie mit seinen Leuten, die sehr engagiert sind. Ja. Ja, das ist ganz klar.
Linda Teuteberg, Sie wollten ihn auch schon mal abschaffen, ne, den Ostbeauftragten.
Genau, ich habe das auch schon vor Jahren mehrfach öffentlich gesagt und zwar, weil ich finde, da steckt gute Absicht dahinter, aber ich finde, es ist so ein institutionalisierter Exotenstatus, der auch überwunden werden muss. Allerdings ist meine Vorstellung nicht irgendwie sonst ein allgemeines Ministerium für Chancengleichheit oder so, sondern für mich ist die Anforderung, dass Menschen aus Ostdeutschland, die politische Mandate haben, die gewählt wurden, genauso wie aus West-, Nord-, Süddeutschland als Ressortminister auf Augenhöhe in bestimmten Themen als Minister mitwirken und nicht mit so einem Sonderamt eines Ostbeauftragten, was irgendwie so eine Sondersituation fortschreibt, sondern dass man auch ostdeutsche Politiker, ob als Finanz-, Außen-, Innenpolitiker und was sie jeweils für eine Arbeit leisten, ernst nimmt und einerseits ernst nimmt, dass sie auch was über Ostdeutschland sagen können, dass sie dazu was zu sagen haben, aber nicht darauf reduziert.
Haben Sie Zweifel, dass es so wäre, wenn jetzt, sagen wir mal, der Finanzminister aus Ostdeutschland käme, dass das ein Thema wäre? Oder Sie würden wahrscheinlich wahrscheinlich sagen, es würde gar kein Finanzminister jemals aus Ostdeutschland kommen.
Das erlebe ich in den nächsten 30, 35 Jahren, die ich vielleicht noch habe, nicht mehr.
Glauben Sie?
Das kommt nicht vor.
Okay, das ist jetzt natürlich, das ist die Challenge für jede künftige Bundesregierung, sie Lügen zu strafen an dieser Stelle.
Die Wahrscheinlichkeit ist etwas geringer und mein Eindruck ist schon so ein bisschen, dass das Amt des Ostbeauftragten, auch wenn es aus einer guten Absicht entstanden ist, auch so ein bisschen das Trostpflaster ist oder nicht. Es ist jedenfalls nicht so wie ein Ministerium sonst das Gleiche. Man kann das zusätzlich machen, aber ich finde, das ist kein Ersatz nach dem Motto, dann haben wir jetzt ein, zwei Ostdeutsche dabei, sondern ich finde die Wahrnehmung einfach als Politiker, die diesem Land was zu geben haben, wo genauso Talente da sind aus dem Osten wie aus anderen Teilen der Republik, das ist das Entscheidende.
Okay. Spannende Fragen, die irgendwie wieder viel lauter geworden sind. Ne? Also ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Wir hatten mal eine Zeit, natürlich Angela Merkel ist immer das große Beispiel, aber wir hatten auch eine Zeit, da war Angela Merkel CDU-Vorsitzende und Kanzlerin. Die SPD hatte Matthias Platzek, war relativ kurz, aber dennoch zwei Ostdeutsche bei den wichtigsten deutschen Parteien. Kurze Zeit später kam Joachim Gauck. Und ich hatte sowieso den Eindruck, dass es so vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren diese Debatte viel ruhiger war. Und jetzt frage ich mich, ist es gut, dass sie jetzt wieder lauter geworden ist? Oder ist das vielleicht eigentlich auch schon Teil des Problems? Weil es bestimmte Interessengruppen gibt. Sie haben vorhin über die PDS gesprochen, die heutige Linke. Man könnte heute über die AfD sprechen. Die dieses Thema auch bewusst auf die Spitze treiben, um daraus politisch Kapital zu schlagen.
Aber das Thema wird doch nicht von den Parteien auf die Spitze getrieben, sondern das Thema ist doch da. Und es ist deshalb da, weil es eine extreme Asymmetrie zwischen West und Ost gibt in den verschiedenen Teilbereichen, weil es extreme soziale Ungleichheiten gibt. Es gibt riesige Lohnunterschiede, die liegen im Schnitt bei 22,5% in der Autoindustrie. Das sage ich auch in Richtung FDP extra, liegen die bei 40%. Das sind ja aus meiner Sicht keine hinnehmbaren Zustände. Es wird über Gender Pay Gap gesprochen, aber nicht über Geographical Pay Gap. Ja. Und das Thema ist also da aufgrund dieses Bewusstseins, dass man, wenn man aus dem Osten kommt, sehr viel geringere Lebenschancen hat und auch sehr viel geringere Chancen, Teilhabechancen. Und deshalb verschwindet das Thema nicht. Das Thema ist ja nicht einfach da, weil uns langweilig ist, sondern weil es da ist. Das bekomme ich ja auch in den Rückmeldungen, dass ich offenbar etwas artikuliert habe, was viele Leute umtreibt, was viele Leute beschäftigt, auch wenn es vielleicht nicht öffentlich so präsent ist. Sonst wäre das Buch auch nicht so rezipiert worden.
Also Frau Teuteberg, Sie haben Ihren Job nicht anständig gemacht, also die FDP, aber auch die anderen, ich sage jetzt mal verkürzt, die etablierten Parteien. Und deswegen konnte jetzt die AfD dann vor einigen Jahren vollende die Wende und solche Sachen plakatieren.
Also ist natürlich sehr pauschal,
ja.
Aber ich würde nicht leugnen.
Ich bleib mal im Ton.
Ja, ich würde nicht in Abrede stellen, dass es immer auch Probleme gibt und Gründe, egal ob man die jetzt für berechtigt oder hält oder deshalb etwas nachvollziehbar zu finden, heißt ja nicht, es zu entschuldigen. Insofern kann man da abendfüllend drüber reden, was es für ungelöste Probleme gibt. Andererseits ist aber auch die Frage, nicht jedes Problem kann man mal einfach mit dem Fingerschnipser politisch lösen. Das auch gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber wichtig finde ich, wir waren ja eben schon mal ein bisschen weiter, nicht nur über Statistiken zu reden, sondern tatsächlich auch über emotionale Fragen, über historische Prägungen, über Erfahrungsräume und Wahrnehmungen. Und ich finde, das Thema zu diskutieren ist Teil der Lösung, aber manchmal ist die Art, wie man es diskutiert, Teil des Problems. Okay. Also das widerspricht sich nicht. Man muss es klar benennen und man muss es auch differenzieren können. Und ehrlich gesagt, die Asymmetrie, die liegt natürlich ein Stück weit auch in der Natur der Sache. Wenn ein Landesteil jetzt rein auch geografisch und mengenmäßig der kleinere ist, dann ist es durchaus erstmal, auch wenn ich es schade finde, logisch, dass sozusagen der größere Teil den kleineren seltener besucht hat, auch wenn ich ihn für extrem besuchenswert halte mit allem, was wir zu bieten haben, auch an tollen Kulturstätten und so weiter hier. Aber nicht alles davon ist böse Absicht. Und umgekehrt ist es auch so, es ist generell bei Berufsbiografien von Vorteil, dass man in unterschiedlichen Regionen oder auch Ländern Erfahrung gesammelt hat. Das ist keine ostdeutsche Besonderheit. Und da liegt es auch nahe, dass wenn man im anderen Teil des Landes war, man natürlich mehr überregionale Erfahrungen gesammelt hat. Also das zu differenzieren, sensibel zu sein für immer noch Vorurteile, für wirkliche Benachteiligung. Ich habe vorhin Beispiele genannt, dass man in Schubladen gesteckt wird mit dem Begriff Ostdeutsch. ohne dass man auf Argumente klar eingeht. Das gibt es einerseits, aber wir sollten eben nicht jedes Phänomen davon auf Benachteiligung und auf böse Absichten zurückführen. Damit würden wir uns auch kleiner machen, als wir sind. Also deshalb fordere ich dazu auf, ein begründetes Selbstbewusstsein zu haben. Und bei allen in unserem Land würde es gut tun, sich bewusst zu machen, dass es niemandes Verdienst, eigenes Verdienst oder Makel ist, in welchem Teil er oder sie geboren ist. Das gilt für die früheren Besatzungszonen vor der Gründung der beiden deutschen Staaten. Es gilt für die deutsche Teilung und es gilt auch heute. Und gleichzeitig ist mir wichtig, deshalb übrigens war auch Willy Brandt so emotional, als er die DDR besucht hat und mit diesem Zug gefahren ist über die innerdeutsche Grenze, weil er auch noch ein Gefühl dafür hatte, dass auch damals die Menschen in der DDR sich überwiegend als Deutsche im geteilten Land gefühlt haben und nicht als Ostdeutsche, die sich abgrenzen wollen. Und das ist erst nach der Wiedervereinigung aus bestimmten politischen Debatten, auch aus Frustrationserfahrungen entstanden. Aber wir sollten doch auch da uns selbst ermächtigen und nicht in dieser Reaktion stecken bleiben, sondern selbstbestimmt uns positiv definieren und mit Selbstbewusstsein in dieses gemeinsame Deutschland gehen.
Herr Oschmann, wenn man Ihr Buch liest, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung, dann möchte man eigentlich gar nicht mehr so gerne Wessi sein. Ne? Aber die Frage ist ja auch, was ist der Westen? Gibt es da nicht auch ein Positivbild? Also wenn man das nicht im Sinne, erst recht nicht im Sinne des Geografischen sieht, sondern wenn das ein Ideenkonstrukt ist. Ja. Und ich frage das natürlich gerade vor dem Hintergrund, wir haben jetzt bald anderthalb Jahre diesen schrecklichen Krieg gegen die Ukraine, wo ja dieses Bild vom Westen wieder ganz stark bemüht wurde, um sich zu vergewissern, Westen, das heißt doch Demokratie, das heißt Menschenrechte, das heißt Freiheit. Also ein durchaus positives Bild.
Ja, also das beschreibe ich ja auch im Buch. Ich bin genau mit diesen westlichen Werten groß geworden. Ich bin zwar im Osten groß geworden, aber mit den Werten des Westens. Ich habe in Gotha meine Kindheit und Jugend verbracht. Gotha ist nah in Hessen, da hat man keine Probleme mit dem Fernseh- und Radioempfang gehabt. Ich bin also mit den großen Sendern groß geworden, ich bin mit der Fußball-Bundesliga groß geworden, ich bin mit westdeutscher Musik groß geworden und ich habe ja nicht durch Zufall auch Anglistik und Amerikanistik studiert, weil ich natürlich eine Vorstellung vom Westen hatte, die extrem positiv besetzt war und extrem positiv besetzt ist, und zwar genauso, wie Sie es gerade beschrieben haben, nämlich, dass der Westen ein freies Leben ermöglicht, eine gerechtere Gesellschaft anstrebt. Ob das immer gelingt, ist eine andere Frage, aber er ermöglicht es zumindest. Und natürlich heißt es aber nicht, dass man daran nicht arbeiten kann. Ja, die Demokratie, so wie sie ist ja nicht fertig, sondern sie ist etwas, woran immer wieder neu gearbeitet werden muss. Und man sieht ja, wie die Demokratie insgesamt unter den westlichen Gesellschaften unter Druck geraten ist. Deshalb gibt es ja so viele autoritäre Tendenzen, auch in anderen Ländern. Deshalb haben wir Länder, die schon gekippt sind oder am Kippen sind. Und dem muss man auch entgegenwirken, indem man eben begreift, dass diese Demokratie etwas ist, woran man kontinuierlich arbeiten und weiterarbeiten muss, und zwar gemeinsam.
Ja, aber wenn Sie das sagen, also mit Sorge schauen auf Länder, wo es kippt, wo es am Kippen ist, das begründet dann möglicherweise auch wieder diesen westdeutschen Blick, den Sie kritisieren, auf den Osten. Die Hörer im Radio können jetzt meine Anführungszeichen nicht sehen. Dass man eben schaut und sieht Wahlergebnisse mit hohen Anteilen für Parteien, bei denen man durchaus Zweifel haben kann, dass sie diese Idee von Freiheit und Demokratie wirklich durchexerzieren. Ist das nicht nachvollziehbar?
Nein, aber da würde ich ganz klar nochmal sagen, der Westen blickt kritisch auf den Mangel an Zustimmung zur Demokratie, aber er blickt nicht kritisch darauf, dass der Osten über 20% weniger Lohn bekommt beispielsweise oder eben in manchen Bereichen 40%. Das wird für normal gehalten, aber die Demokratiezustimmungswerte, die werden nicht für normal gehalten. Die werden kritisiert und die werden als undemokratisch gebrandmarkt.
Also, Lena Teuteberg?
Ja, ich muss noch mal was sagen zu diesem Thema historische Verantwortung. Ich habe das ja bewusst gesagt, weil ich es auch gegen manche Selbstgerechtigkeit oder Undifferenziertheit im Westen da anrede. Das ist mir sehr wichtig, dass niemand sozusagen selber sich verdient hat, in welchem Teil er geboren ist und welches politische System dann dort war. Aber genauso wichtig ist, und da finde ich das ehrlich gesagt ziemlich lamoyant und unpassend, jetzt dieses Thema so zu bringen, nachdem auch, was wir jetzt die letzten 30 Jahre geschafft haben, übrigens auch mit viel finanziellen Transfers, weil natürlich ist die historische Verantwortung für den Nationalsozialismus und die Verbrechen, die in deutschem Namen begangen wurden, hat ganz Deutschland, und trotzdem hat Ostdeutschland sozusagen die größere Last getragen. Aber daran sind jetzt nicht die Westdeutschen schuld. Und ich würde mir so viel historisches Bewusstsein auch wünschen. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Polen manche Forderungen aufmachen nach Reparationen, habe ich nicht den Eindruck, dass man dann da genauso klatscht, weil man so viel Sensibilität hat für das Leid, was die erlitten haben. Also Westdeutschland hat schon auch auch viel Solidarität in den letzten 30 Jahren gezeigt, bei allem, was ich selber kritisiere. Aber ich finde es echt schwierig zu sagen, weil das ist eher eine Lebenslüge der westdeutschen Linken auch bis 1990, dass man sich so selbstgerecht hingestellt hat, gesagt hat, ja, die praktisch indirekt die Menschen im Osten, die sollen jetzt mal den Weltfrieden sichern, indem sie schön hinterm eisernen Vorhang bleiben und nicht unsere Entspannungspolitik stören. Also Egon Bahr und andere haben ja über die Solidarność, die für die Freiheit gekämpft haben, auch mit einer freien Gewerkschaft, auch davon gesprochen, die würden den Frieden gefährden. Sollte man sich öfter überlegen, auch wenn wir heute über unsere Versäumnisse bei der Russlandpolitik sprechen. Also dieses Denken, dass einige meinten, wir genießen hier die Freiheit und der Sozialismus, den wir politisch wollen, die Unfreiheit sollen mal andere ertragen, das sehe ich genauso kritisch. Da wäre ich bei Ihnen, was historische Verantwortung angeht. Nur ich finde, das kann man nicht heute nach 30 Jahren pauschal allen in den sogenannten alten Bundesländern vorwerfen, sondern da ist auch viel Positives passiert in den letzten 30 Jahren. Und dann sollten wir uns insgesamt über deutsche Geschichte und über europäische Geschichte auch mehr unterhalten, weil unsere Nachbarn in Mittelosteuropa, die Polen, die Tschechen, die Balten, haben sich auch die Freiheit erkämpft unter schwierigen Bedingungen. Die sind sogar oft vorangegangen, bevor wir auch hier dann in Leipzig unter anderem natürlich mutige Menschen demonstriert haben und etwas für diese friedliche Revolution getan haben. Aber wir sollten Ursache und Wirkung nicht vergessen. Zum Beispiel sind die letzten Familienunternehmen in Ostdeutschland, die sind vor 50 Jahren durch die SED-Diktatur enteignet worden, nicht durch Westdeutschland. Und wir sollten deshalb diese langfristigen strukturellen Ursachen, die es hier gibt, wo auch Strukturen zerstört wurden, Mittelstand in Ostdeutschland und vieles mehr, sollten wir nicht die falschen Sündenböcke dafür suchen. Das wird uns auch nicht zu guten Lösungen führen.
Ich meine, dann gab es die Treuhand auch noch, ne? Nicht nur die 50er, 60er Jahre.
Ja, aber die hat auch schon was vorgefunden, die Treuhand. Ne? Das wusste selbst die SED, dass das nicht mehr lebensfähig war, vieles.
Also. Ja, wenn ich kurz darauf antworten darf, das ist ja auch nicht mein Thema. Das Thema meines Buches sind nicht die Erfolge, sondern das Thema ist etwas ganz anderes. Für die Erfolge kann einmal im Jahr Herr Steinmeier antreten und etwas dazu sagen oder die Politik kann sich irgendwas zugutehalten. Das bestreite ich überhaupt nicht. Das ist aber nur nicht
auch
mein Thema.
Auch die Menschen, die das gemacht haben.
So wie ich, nicht über, ich schreibe über Äpfel und nicht über Birnen. Ja? Die anderen können über die Birnen reden, ich schreibe über die Äpfel. Und ich finde es auch legitim, das so zu machen, um einfach einen bestimmten Bewusstseinszustand zu thematisieren. Und das muss man mir auch zugestehen können. Ich schreibe auch nicht über Atomkraftwerke oder anderes, sondern ich schreibe genau darüber, was aus meiner Sicht im Argen liegt. Und das finde ich legitim im Sinne einer Zustandsbeschreibung.
Aber dann würde ich gerne noch die Zeit, die wir hier noch haben in dem Gespräch, nutzen, dann nach vorne zu schauen, was wir denn daraus machen. Denn, Herr Oschmann, Sie bezwecken ja was damit. Also Sie möchten erstmal Bewusstsein schaffen, aber da soll es ja idealerweise nicht aufhören. Weil wenn wir da an der Stelle aufhören, dann ist das ja eine ziemliche Frustbeschreibung. Also ich meine, wenn man das Buch liest und direkt danach in die Wahlurne geht, wo ist die Positivagenda? Oder ist das auch, sind das jetzt auch die Birnen?
Das erinnert mich an einen alten DDR-Salzgenosse, wo bleibt das Positiv?
Genau.
Ja, das klingt genau so. Ja, aber es ist schön, dass wir diesen Vergleich ziehen können. Am Schluss des Buches sage ich ja ein paar Dinge dazu. Ich bin kein Politiker, ich habe keine Handlungsanweisungen, ich habe auch kein Handbuch zur Vereinigung geschrieben, sondern ich würde sagen, so wie es keine Verkehrswende gibt, wenn man die nicht will, dann gibt es auch keine Diskurswende, wenn es die nicht gibt. Also man muss mit den Zuschreibungen zum Beispiel aufhören und das kann man sofort tun. Man kann sich, bevor man das nächste Klischee wieder aufschreibt, kann man kurz überlegen, ob es wirklich notwendig ist, das Klischee zu bedienen und dann eben nicht sagt, die ostdeutsche Teuteberg, sondern wenn man sagt, Frau Teuteberg, sagt das und das, als Mitglied der FDP zum Beispiel. Also ob man wirklich nicht diese Diskurswende anders gestaltet. Es gibt ja erste Anzeichen dafür. Ich habe letzte Woche Nachrichten gehört. Da wurde eben darüber berichtet, dass die Atomreaktoren abgeschaltet werden. Und dann wurde gesagt, wann der erste Atomreaktor in München oder bei München ans Netz gegangen ist. Aber es wurde auch gesagt, dass 1966 der erste Atomreaktor in der DDR ans Netz gegangen ist. Und das ist schon mal ein erster Schritt, festzustellen, es gibt hier zwei verschiedene Geschichten, die genauso legitim sind und die genauso vorkommen müssen. Also eine Diskurswende ist sofort einzuleiten und dafür braucht es aber ein Bewusstsein für das Problem. Und diese anderen Dinge, dafür ist die Politik zuständig, sie muss es als Problem begreifen, sofern sie will, dass diese Demokratie in irgendeiner Weise Bestand hat.
Ja. Frau Teuteberg, wir sind uns, glaube ich, das erste Mal so begegnet im Rahmen so von Feierlichkeiten 2019. Da war ja ganz viel 70 Jahre. 70 Jahre Grundgesetz, 70 Jahre Verfassungsgericht. Und das ist mir natürlich auch in der Tat aufgefallen, dass man da einfach so ganz locker, ganz selbstverständlich gesagt hat, das ist 70 Jahre deutsche Geschichte, also implizit gesamtdeutsche Geschichte, was es ja nicht war. Ne?
Ja, es ist schon für uns alle, denke ich, wichtig, weil es ist ja auch unsere heute gültige Verfassung. Aber wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, was ist unsere gemeinsame Geschichte. Und da finde ich, ist auch die DDR nicht nur eine ostdeutsche Regionalgeschichte, sondern sie ist Teil der gesamtdeutschen Geschichte in diesem 20. Jahrhundert. Und auch die Menschen in den sogenannten alten Bundesländern, ich mag die Begriffe auch nicht so, auch die sollten sich dafür interessieren, so wie wir übrigens auch für vieles, was in der Bundesrepublik stattgefunden hat und dieses Land bis heute prägt. Mir ist nur auch noch mal ganz wichtig, Ursache und Wirkung auseinanderhalten. Ich habe mich in Brandenburg in einer Enquete-Kommission mit dem ganzen Thema Aufarbeitung der SED-Diktatur und Umbruch nach der Wiedervereinigung beschäftigt. Und ich habe auch mit den Menschen geredet, die nicht in ihrem Rehabilitierungsverfahren vor den Richtern sitzen wollten und es manchmal erlitten haben vor Stasi-belasteten Richtern, vor denen sie auch vor 89 saßen. Insofern, dass ein Elitenwechsel zunächst notwendig und gewollt war, ist eben auch wichtig. Wir müssen jetzt was dafür tun, dass sich das nicht verstetigt, verfestigt, sondern jetzt auch überwunden wird und dass viele gut ausgebildete Menschen aus Ostdeutschland genauso in Positionen kommen wie andere auch. Dafür sollten wir was tun. Ich finde das Buch einen guten Debattenanstoß, aber ich finde, dass dieses Thema Ursache und Wirkung und dass wir es uns gegenseitig nicht zu leicht machen, die Deutlichkeit, die Herr Oschmann beklagt, bei all denen, die ignorant über Ostdeutsche reden, die sollten wir umgekehrt auch nicht wählen, sondern uns miteinander auseinandersetzen und ein aufgeklärtes gesamtdeutsches Bewusstsein entwickeln. Aber dafür brauchen wir noch einiges und sich selber bewusst zu machen, wo ist man selber von Klischees behaftet? Wie beurteilt man andere Menschen eigentlich auch klischeehaft? Damit fängt es an.
Ja, Herr Oschmann.
Vielleicht darf ich eine Anekdote erzählen. Ich habe jetzt in dem Zusammenhang mit dem Buch auch mit zwei Journalisten aus Irland gesprochen, verschieden, und beide haben mir unabhängig voneinander gesagt, das Problem, das ihr in Deutschland seit 30 Jahren habt, das haben wir seit 300 Jahren. Wir wissen über die Engländer alles, die Engländer wissen über die Iren nichts. Und das ist ja auch eine Form der Asymmetrie, die man hier beobachten kann.
Okay, dann habe ich eine letzte Frage an Sie, aber ich weiß, Prognosen sind immer schwierig. Ich sage Ihnen auch gleich, wer es gesagt hat. Das ist eine meiner frühen Kindheitserinnerungen aus einer Nachrichtensendung, als so 1989, 90 gefragt wurde, wann wird es denn kein Thema mehr sein, Ost und West. Und da sagte ein Politiker, der heute auch noch eine Rolle spielt, ach, ich glaube, in 30 Jahren wird darüber keiner mehr sprechen. Ja, wie gesagt, ich sage Ihnen gleich, wer es war, aber Ihre Prognose, wann gelingt es, wenn wir alles richtig machen?
Ich glaube gar nicht, dass es Sinn macht, ein Zieldatum zu setzen. Ich sage mal, wir sind noch gar nicht.
Da merke ich die Politikerin.
Wir sind noch gar nicht so weit weg von dem Punkt, den habe ich erlebt, als ich da in Brandenburg in dieser Kommission war, wie weit die 68er-Bewegung vom Nationalsozialismus und dem Holocaust weg war, wo Dinge offener ausgesprochen aufgearbeitet wurden. Mindestens 25 Jahre braucht es meistens, weil Geschichte noch raucht, weil noch viele Beteiligte daran dabei sind. Und dieses deutsch-deutsche Verhältnis ist nochmal besonders, weil die DDR nicht so eindeutig oft international beurteilt wurde wie die Diktatur davor und weil wir zwei Landesteile haben, wo unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Prägungen dieses Thema bewerten. Das heißt, die Sache ist komplizierter. Aber ich finde, so, wenn wir anfangen, ohne diese ständigen Schuldzuweisungen, ohne Herkunft als Makel oder Verdienst zu bewerten, interessiert miteinander reden und wenn sich übrigens keine Seite anmaßt, über die andere schon alles zu wissen, weil das würde ich auch nicht behaupten, dass wir über den Westen alles wissen, auch wenn es unterschiedliche Neugier gibt, dann finde ich, sind wir ein Stück weiter für so eine gute Normalität.
Dirk Oschmann, haben Sie eine Zahl für mich?
Nein. 2700.
Okay, meine Damen und Herren, ich eröffne noch oder sozusagen sage Ihnen noch, wer es damals gesagt hat. Das war Gregor Gysi, der das gesagt hat. Interessanterweise ja einer der letzten, der aus der Zeit heute politisch noch aktiv ist. Wenn das mal nicht ein Erfolg sozusagen ehemaliger auch ostdeutscher Eliten ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch hier auf der Leipziger Buchmesse. Linda Teuteberg, FDP-Politikerin, und Dirk Oschmar, Autor des Buches Der Osten, eine westdeutsche Erfindung. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank.